Wusstest du, dass Unternehmen heute postleitzahlgenau im TV und Streaming werben können? Viele Unternehmen glauben, zu werben bei RTL, Sat.1, Pro7 und RTL Plus und Joyn sei zu teuer. Dem ist nicht so. Schon ab einem vierstelligen Budget und gerade in der ersten Jahreshälfte gibt es Angebote, die du dir unter alsterfrage.de einholen kannst. Du als DAX-Secrets-Hörerin oder Hörer arbeitest sicher auch bei einem Unternehmen, welches Kunden gewinnen will oder freie Vakanzen ausstrahlt. Erzähl es weiter. Den Link gibt es auch in den Shownotes.
Heute geht es um einen Mann, der jahrzehntelang als moralischer Kompass einer ganzen Nation galt. Ein Mann, den Millionen Kinder im Fernsehen Dad nannten. Ein Mann, dessen Stimme Vertrauen auslöste und heute vor allem eines, Beklemmung. Bill Cosby. Tja, ist er jetzt America's Dad oder eher America's Monster? Bevor wir starten, eine klare Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, Drogen, Übergriffe und Trauma. Wenn euch das zu nahe geht, passt gut auf euch auf, macht Pausen oder überspringt diese Episode. Weil heute wollen wir verstehen, wer war Bill Cosby wirklich? Wie konnte ein solcher Abgrund so lange unsichtbar bleiben? Und warum wurde ausgerechnet sein Fall zu einem Wendepunkt für MeToo? Noch vielleicht sogar vor Harvey Weinstein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und bevor wir reinstarten in der klassischen Reihenfolge, auch hier wieder meine typischen zwei Sätze zu all dem. Friedi und ich haben gerade vorher, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, darüber gesprochen, warum wir eigentlich noch nie über Bill Cosby gesprochen haben. Also das ist wirklich, der steht seit Ewigkeiten, der ist einer der ersten Namen, die auf unserer berühmt-berüchtigten Liste stehen. Aber irgendwie haben wir es nie gemacht. Und wir haben uns beide eben gefragt, warum? Weil man kann es wirklich schon jetzt sagen, das ist doll, was da jetzt kommt. Und irgendwie, also Friedi hat zum Beispiel eben gesagt, ich finde ihn schlimmer als Harvey Weinstein. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt rein, weil das sagt schon ganz, ganz viel aus.
Stellen wir uns vor, es ist der 19. Juli 1937 in Philadelphia, Pennsylvania, in einem der ärmsten Viertel der Stadt, den Projects von Richard Allen Holmes, kommt William Henry Cosby Jr. zur Welt. Sein Vater, William Sr., ist als Mess Steward in der US Navy tätig. Ein Job, der die Familie oft allein lässt, während seine Mutter Anna Pearl als Haushaltshilfe schuftet, um die vier Söhne durchzubringen. Armut prägt Cosbys Kindheit wie ja ein unsichtbarer Schatten. Enge Wohnverhältnisse, knappe Mahlzeiten und die ständige Abwesenheit des Vaters, der eben auf See ist. Der junge Bill, der später zu einem der reichsten Entertainer Amerikas werden sollte, wächst in einer Welt auf, in der Humor sein Rettungsanker wird. Nämlich in der Grundschule schon, er war auf der Mary Channing Wister Public School, ist er der Klassenclown. Ja, Präsident der Klasse, Kapitän der Baseball- und Leichtathletikmannschaft, aber auch eben der, der wirklich gerne Witze reißt, beziehungsweise vielleicht sogar lieber Witze reißt, als zu lernen. Was jetzt für einen kleinen Jungen, auch finde ich, nicht so außergewöhnlich ist. Lehrer notierten damals, das ist jetzt mal rausgekommen, er ist mehr am Unterhalten interessiert als am Studieren. Gut, welcher kleine Junge ist das in der Grundschule nicht. Später wechselt er zur Central High School, einer Eliteschule, wo er im Sport glänzt. Also er war talentiert in Football, Basketball, Track and Field, also in Leichtathletik. Doch das Leben holte ihn dann auch irgendwann ein. Er scheiterte in der 10. Klasse und bricht die High School ab. Stattdessen sucht er Struktur und Disziplin. 1956, mit nur 19 Jahren, tritt er auch der US Navy bei. Als Hospital Corpsman dient er 4 Jahre lang in Virginia, Kanada und Maryland und hilft Verletzten aus dem Koreakrieg in der Physiotherapie. Und diese Zeit formte ihn natürlich. Er holte tatsächlich auch seinen Highschool-Abschluss nach. 1960 wurde er dann ehrenhaft entlassen und kehrte nach Philadelphia zurück. Und er ergatterte sogar ein Footballstipendium an einer Universität. Und an dieser Uni studierte er Sportpädagogik und machte weiter, wie gesagt, mit Leichtathletik und spielte eben im Footballteam. Doch auch hier war wieder, naja, nicht der Humor, den ihn ablenkte, aber er hatte auch da wieder eine Passion für Comedy. Sagen wir das mal so. Und als Barkeeper arbeitet er auch während seinem Studium in einem Club. Und auch da fängt er halt immer an, er hat ja wohl immer so eine sehr humorige Art, auch mit Leuten umzugehen und witzelte mit den Gästen und konnte sie scheinbar sehr gut unterhalten. Bald steht er auf der Bühne und verlässt die Uni sogar vorzeitig, um dann als Stand-up-Comedian durchzustarten. Später wird er seinen Uni-Abschluss übrigens noch nachholen, aber das soll jetzt hier gar nicht so wichtig sein. Aber als Stand-Up-Comedian, ihr könnt euch es vorstellen, ging es für ihn dann richtig los und er wurde sehr schnell sehr erfolgreich. Sein Aufstieg als Comedian ist quasi atemberaubend. 1961 debütiert er im Hungry Eye in San Francisco mit einer Comedy-Show, so eine Alltagsbeobachtung. Und das Ganze soll irgendwie so sein wie eine Plauderei unter Freunden. In der Spionageserie I Spy spielte Alexander Scott. Und das ist so der erste, oder er war damals der erste afroamerikanische Hauptdarsteller in einer US-Dramaserie. 3 Emmys in Folge, 1966 bis 1968 gewann er und machten ihn zum Pionier. Er bricht nämlich damals Barrieren für Schwarze in Hollywood. Trotz Widerstand, einige Südstaatensender boykottierten tatsächlich die Show. Doch Cosby wird zum Vorbild und zum Helden einer ganzen Generation. Damals war das wirklich für schwarze Schauspieler sehr, sehr schwierig, so erfolgreich zu werden. Und er hat da Pionierarbeit geleistet. Und 1980 markiert den Höhepunkt für ihn die Cosby Show. Von 1984 bis 1992 lief sie und wird wirklich zu einer ganz ikonischen Sitcom. Und er spielt Cliff Huxtable, den warmherzigen, weisen Familienvater und verkörpert eigentlich die perfekte Vaterfigur. Und die Show boomt im Sitcom-Zeitalter und zeigt eine erfolgreiche schwarze Mittelklassefamilie und wird dann tatsächlich zur meistgesehenen Serie Amerikas. Und wie gesagt, dieses, dass man eine schwarze Mittelklassefamilie damals im Fernsehen gezeigt hat, war außergewöhnlich und wurde eben hier mit extremem Erfolg belohnt. 5 Emmys, 8 Grammys, Golden Globes. Er hat die Presidential Medal of Freedom bekommen 2002. Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame 1977. Er wird durch diese Serie zu America's Dad. Ein Mann, der für Familie, Bildung und Moral steht. Und er schreibt auch Bücher wie Fatherhood und die verkaufen sich Millionen. Er hat Werbedeals mit Coca-Cola und Jell-O. Das macht ihn reich. Doch hinter diesem Image lauert ein dunklerer Charakter. Man könnte eigentlich sagen, er ist ein Perfektionist, der Kontrolle liebt, ein Philanthrop, der Kunst sammelt und Jazz fördert, aber auch eben ein Kritiker seiner eigenen Community. Er hat immer wieder irgendwie Schwarze für Prioritäten wie Mode statt Bildung getadelt, was ich jetzt aber auch geil. Gut, ist jetzt nichts Dramatisches. Aber er war, werden wir aber auch später merken, er hatte halt eben auch seine Schattenseiten. Bill Cosby heiratet 1964 Camille Hanks. Sie haben 5 Kinder und hatten eigentlich sehr lange ein sehr normales Leben nach außen hin. Doch es gibt 2 Tragödien in deren Leben, die tiefe Narben gezeichnet haben. Und auf eine Tragödie möchte ich eingehen, also einen kleinen Schlenker machen. Und zwar ist das der Mord an Sohn Ennis 1997. Das ist nämlich eines der dunkelsten und traurigsten Kapitel im Leben von Bill Cosby. Ist nämlich natürlich der Mord an seinem einzigen Sohn Ennis. Das passierte am 16. Januar 1997. Und es war ein, kann ich vorher schon mal vorwegnehmen, ein brutaler, sinnloser Akt der Gewalt, der natürlich die Familie Cosby für immer veränderte. Ennis William Cosby war damals 27 Jahre alt, der 3. von 5 Kindern von Bill und Camille. Viele Fans wissen, dass er auch Ennis war die Inspiration für Theo Huxtable. Das ist der tollpatschige, aber sehr liebenswerte Sohn in The Cosby Show. Und Ennis selbst war ein intelligenter, sehr engagierter junger Mann. Er hatte bereits einen Master in Sonderpädagogik an einer Universität in Columbia gemacht und arbeitete gerade an seiner Promotion. Und er wollte Lehrer werden, speziell für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Im Januar 1997 war er in den Winterferien in Los Angeles, besuchte Freunde und genoss die freie Zeit. Und es war dann gegen 1 Uhr nachts, als alles passierte. Ennis fuhr mit seinem Mercedes-Benz oder mit dem Mercedes-Benz seiner Mutter ein sehr teures Auto. Und ich sage das deswegen, weil das wird später wichtig. Auf der Interstate 405, das ist eine Autobahn, und das ist in der Gegend von Bel Air. Und dann hatte er plötzlich einen Platten. Er fuhr also von der Autobahn ab, um an einer Ausfahrt, an einem kleinen Park-and-Ride-Bereich, hielt dort an, um den Reifen zu wechseln. Und es war natürlich dunkel, es war ja 1 Uhr nachts. Und etwas einsam, wie man sich das auch vorstellen kann, an so einer Park-and-Ride-Bucht an einer Autobahn. In der Nähe auf dem Parkplatz hielten sich 3 junge Männer auf. Mikhail Makasev, ich werde jetzt nur noch Mikhail sagen, 18 Jahre alt, ukrainischer Herkunft, und 2 Freunde. Und die telefonierten gerade. Manche Berichte sprechen davon, dass sie auf einen Drogendealer warteten. Mikhail war high auf Drogen und bewaffnet mit einer 38er Kaliberpistole. Und als er dann das teure Auto sah, als er dann den teuren Mercedes-Benz sah, witterte er, eine Chance, weil er gesehen hat auch, dass der Fahrer allein ist. Michael ging zu Ennis rüber und versuchte, ihn auszurauben. Er forderte Geld. Ennis, nach allem, was man weiß, kooperierte, aber kooperierte nicht schnell genug. Oder man weiß es nicht, oder zögerte einfach. Es kam zu keinem großen Kampf, es kam zu keinem Streit. Michael schoss ihm aus nächster Nähe einfach in den Kopf. Ennis starb sofort am Tatort. Sein Körper wurde mit dem Gesicht nach oben gefunden, eine aufgesprungene Lippe. Man weiß es nicht, ob es vielleicht ein Tritt war oder ein Schlag danach. In der Hand hielt er noch eine Packung Zigaretten. Und manche Berichte spekulieren, er wollte den Angreifer vielleicht eine Zigarette anbieten, um die Situation zu deeskalieren. Oder vielleicht wollte er selber einfach eine rauchen und es ging alles so schnell. Es war auf jeden Fall ein Raubüberfall, der eskaliert ist, weil Ennis wahrscheinlich zu langsam reagiert hat. Oder weil Michael panisch und offensichtlich ziemlich aggressiv war. Die Täter flohen. Michael und seine Komplizen warfen die Waffe in ein Waldstück weg und die Polizei stand zunächst vor einem Rätsel. Es gab kein Motiv außer Raub. Es war kein Hassverbrechen, es war kein geplanter Anschlag. Es war einfach so zufällig. Und Bill Cosby schaltete sich dann ein, um den Mörder seines Sohnes zu finden und bot über den National Enquirer eine Belohnung von $100,000. Und das brachte dann auch den Durchbruch. Ein Bekannter von Michael rief die Hotline an, um die Belohnung zu kassieren. Das führte dann zur Waffe, dann zu den DNA-Spuren, Haare an so einer Mütze und dann auch zu Zeugenaussagen. Und Michael wurde am 12. März 1997 verhaftet. Der Prozess fand ein Jahr später statt in Santa Monica und er wurde dann wegen First-Degree-Murder und Attempted Robbery verurteilt, lebenslänglich ohne Bewährung. Und er zeigte im Prozess übrigens keine Reue. Er leugnete sogar zuerst alles. Erst 2001, im Alter von 22, schrieb er einen Brief, wo er dann die Tat gestand, voll und ganz. Er bat in dem Brief, die Berufung zu stoppen und entschuldigte sich bei der Familie Cosby. Und bis heute sitzt er übrigens in einem kalifornischen Gefängnis. Ja, für Bill und Camille, seine Frau, war das natürlich ein Schlag, der nie wirklich verheilt ist, wie auch. Sie sagte später, die Mama, Ennis war unser einziger Sohn, unser Licht. Bill sprach öffentlich ganz selten darüber, aber es war natürlich klar, dass diese Tragödie ihn tief gezeichnet hat. Und das war ja mitten in seinem Karrierehoch mit all seinen Erfolgen. Fans haben dann probiert, in diesen Mord rassistische Untertöne einfließen zu lassen. Michael hatte wohl eine Vorgeschichte mit Konflikten mit schwarzen Gangs. Weiß man nicht, kann natürlich auch sein. Aber die offizielle Linie oder die offizielle Erklärung der Ermittler und des Gerichts ist, dass Ennis leider starb oder ermordet wurde wegen einem zufälligen, drogenbeeinflussten Raubüberfall, der schief ging. Wirklich, man könnte sagen, einfach senseless violence, einfach ohne Grund. Und ich glaube, das zu verstehen, weiß ich gar nicht, ob man das schafft, wenn es einfach so unglaublich grundlos ist. Nur weil er einen Platten hatte und abgefahren ist, wurde er dann quasi schon hingerichtet mit so einem nahen Schuss in den Kopf. Und das hat natürlich die Familie lange, lange, lange schwer beeinflusst. Und wie soll ich sagen, er war dann natürlich, Bill Cosby war natürlich dann in der Öffentlichkeit noch mehr geschätzt. Er ist der gute Vater im Fernsehen und nicht nur das, er hat so eine Tragödie erlebt und diese heile Welt, also er wurde auch unantastbar durch alles, was ihm passiert ist. Und man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Mann, der ja so sympathisch ist im Fernsehen, der seinen Sohn verloren hat, der später noch seine Tochter verlieren wird, der so viel Tragik selbst erlebt hat, dass er vielleicht auch seine eigenen dunklen Geheimnisse hat. Das waren zwei Welten, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. Und während Millionen Familien ihn ja im Wohnzimmer vertrauten und diese ganz berühmte Show schauten, soll sich hinter den Kulissen über Jahrzehnte ein völlig anderes Muster abgespielt haben. Ein Muster aus Macht, Manipulation und systematischem Schweigen.
Ja, und da würde ich direkt einmal reingehen. Die Anschuldigung gegen ihn begann nämlich öffentlich im Jahr 2004. Da gab es eine Klage von einer Kanadierin, die heißt Andrea Constant. Und das ist eine ehemalige Mitarbeiterin der Basketballmannschaft der Temple University in Philadelphia, wo Cosby als Sponsor und Mentor nämlich damals agierte. Und Constant berichtete damals, dass Cosby sie im Januar 2004 in seinem Haus in der Nähe von Philadelphia mit Tabletten, die er damals wohl als ihre Freunde zur Entspannung bezeichnete, damit soll er sie betäubt haben und dann gegen ihren Willen sexuell missbraucht haben. Sie sei danach desorientiert gewesen, unfähig sich zu wehren und Cosby habe sie später mit einer, so eine Art Freundschaftsbeziehung getäuscht. Cosby hat dann schon direkt von Anfang an diese Anschuldigung bestritten und beteuert, er habe mit dieser Frau einvernehmlichen Sex gehabt. Seine Verteidigung bezeichnete Andrea später als Trickbetrügerin, die falsche Vorwürfe gegen Cosby erhoben habe, damit sie ihn verklagen könne. Das ist ganz, ganz wichtig. Das zieht sich hier irgendwie so ein bisschen durch diesen Fall durch. Werdet ihr gleich merken und ist eigentlich ja Sinnbild schon wieder für diese ganze MeToo-Ära, ne? Wo wir wieder dieses klassische Bild haben, dass die Frauen, die sich dann irgendwie wehren, als Trickbetrügerin, als Geldgeil bezeichnet werden. Also das werdet ihr noch merken. Diese Vorwürfe sind dann 2005 komplett eskaliert, weil nämlich Cosby in einer Zivilklage eine außergerichtliche Einigung mit Constant getroffen hat und ihr 3,38 Millionen US-Dollar, das sind ungefähr 2,75 Millionen Euro, gezahlt hat. Das hat die Staatsanwaltschaft dann später als, ja, implizites Schuldeingeständnis gewertet. Cosbys Anwälte hingegen haben es als Beweis für ihre Geldgier. Da sind wir wieder beim Thema gesehen. Dann war es ein bisschen ruhiger und dann 2014 oder ab 2014 sind dann eben die Berichte durch vor allem MeToo explodiert. Da gab es Recherchen vom New York Magazine, die haben 2015 35 Frauen im Alter von 44 bis 80 Jahren interviewt und die haben Cosby alle Übergriffe in 4 Jahrzehnten vorgeworfen. Also von den 1960ern bis zu den 2000ern. Viele haben da ein ähnliches Muster beschrieben. Nämlich Cosby, der sie einlud, als angehende Schauspielerin, als Models oder eben als Fans in Hotels, bei Partys oder wie auch immer. Also immer in sein Umfeld irgendwie gelockt. Ihnen Alkohol angeboten oder Tabletten, das sind oft Quaaludes, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, oder andere, ja, so Art Beruhigungsmittel. Damit hat er sie wohl betäubt, sie dann vergewaltigt und insgesamt meldeten sich über 60 Frauen, darunter auch wirklich Prominente wie Supermodels Beverly Johnson, die jetzt zum Beispiel 2014 dann erklärt, Cosby habe sie 1987 mit einem Espresso mit etwas drin narkotisiert. Oder Janice Dickinson oder Carla Ferrigno, das sind alles echt große Namen damals aus Film und Fernsehen und die haben alle ähnliche Sachen halt ja berichtet. Es gibt zwei oder mehrere spezifische Fälle, auf die ich nochmal eingehen möchte. Also wir haben da einmal eine Dame, Chilin Lesher, die gibt an, dass sie 1986 in seinem Hotelzimmer vergewaltigt wurde. Wir reden hier von Begrapschungen von einer anderen Frau, dann Victoria Valentino. Die später wird die auch nochmal wichtig, die erzählt, dass sie 1996 von Cosby betäubt wurde mit einer Freundin zusammen, nachdem die ein Dinner gehabt haben und dann hat er sie wohl in seinem Büro vergewaltigt. Dann gibt es ein Opfer, die ist bis heute unbekannt, also wir nennen sie oder sie wurde auch in dem Prozess Jane Doe genannt, das typische Synonym eben für solche Fälle. Die war damals wohl 16, das war 1975 und gibt eben an, dass sie auch hier unter Drogen gesetzt wurde und dann in der Playboy-Mansion von ihm vergewaltigt wurde. Und immer wieder wird klar, Cosby nutzte in dieser Zeit sein Image als Mentor oder als America's Dad, den man aus der Cosby-Show kennt, um eben diese jungen Frauen anzulocken. Als das alles laut wird, ist natürlich klar, Cosby und sein Team haben alles bestritten und immer wieder diese Sachen, die wollen nur Ruhm, die wollen Geld, wie auch immer. Und was natürlich denen erstmal, ganz wichtig, erstmal nur, in die Karten spielte, war, dass viele dieser Fälle eben verjährt waren. Also das meiste lag ja Jahrzehnte zurück. 2015 gibt es einen Comedian, Hannibal Buress heißt der, der hat Cosby auf der Bühne dann nochmal wirklich öffentlich als Vergewaltiger bezeichnet. Dieser Clip ging viral. Und danach meldeten sich noch mehr Frauen. Noch mehr Frauen. Also das war wirklich nochmal so eine kleine Welle, die dann irgendwie losging und die alle was Ähnliches eben berichtet haben. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich würde gerne einmal auf dieses Qualud eingehen. Das ist ja so ein Synonym, Markenname für Metaqualon und das ist ein synthetisches Sedativum und Hypnotikum. Und das war vor allem in den 60ern und 70er Jahren bekannt als Schlafmittel und als Beruhigung für Muskeln. Also wirklich dafür da, um einen zu beruhigen, um einen ein bisschen so dizzy zu machen. So. Die Wirkungsweise ist, dass im Prinzip das Nervensystem angegriffen wird dadurch, ne, das ist wie so ein Depressivum und das erzeugt eine tiefe Entspannung, eine Euphorie teilweise, Schläfrigkeit, Muskelschwäche und aber auch ein gesteigertes sexuelles Verlangen. Niedrige Dosierungen davon waren damals schon, machten es so eine Art Partydroge, aber höhere Dosierungen führen dazu, dass man Blackouts bekommt und so eine Art Paralyse. Seit 1984 ist dieser Wirkstoff, diese Droge, kann man ja fast sagen, ist in den USA illegal und vor allem auch, weil halt eben eine Überdosis, Koma, Atemstillstand, Krämpfe, Angst, Zittern, Krampfanfälle, also all das irgendwie hervorrufen kann. Nicht geil, vor allem kombiniert mit Alkohol, extrem gefährlich. Und das ist das, was Cosby später auch zugeben wird, was er den Frauen verabreicht hat. Ganz wichtig, das zieht sich so ein bisschen durch die Gerichtsprozesse, aber auch jetzt ganz aktuell gibt es einen, deswegen machen wir das auch jetzt gerade, weil er jetzt vor ein paar Tagen nochmal zugegeben hat, dass er sich sogar Rezepte, wie man das herstellt und sowas alles geholt hat von befreundeten Ärzten. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Also wir bewegen uns immer noch im Jahr 2015, 16, 17 und reden hier von diesen 60 Frauen, die eigentlich im Raum stehen und irgendwie sich gemeldet haben. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die meisten Sachen eben verjährt waren leider und deswegen hat sich der erste Prozess, der war dann 2017, auch nur auf den Fall von Andrea Constant bezogen. Also es war erstmal nur sie. Dieser Prozess endete auch 2017 mit einem Patt. Das heißt, die Jury war sich uneins. Die haben sich 52 Stunden beraten, konnten aber kein Ergebnis erzielen. Das heißt, erstmal war dann Schluss. Aber dann gab es 2018 eine erneute Anklage, weil es in Pennsylvania eine Gesetzgebung gab, die eben ja hervorgerufen hat, dass es möglich war, dass in Sexualstrafprozessen erlaubt ist, dass Beweise über frühere sexuelle Übergriffe des Angeklagten, das heißt dann Prior Bad Acts oder Prior Sexual Assault Evidence, dass die zugelassen werden. Mhm. Das ist eigentlich da geht das nicht, ne? Aber durch diese neue Gesetzgebung war halt klar, okay, wenn also Cosby wurde 2017 angeklagt, die haben aber kein Urteil irgendwie erreichen können, weil die sich uneins waren. Dann wurde der 2018 nochmal angeklagt und dann durften sozusagen die Beweismittel und all das, was 2017 schon mal aufgerollt wurde, nochmal benutzt werden dafür.
Ah, okay. Also es hat nichts damit zu tun, weil dass die dann diese Strafen verjährt werden, dass das irgendwie aufgehoben wird dadurch.
Das kommt auch nochmal. Das ist eine gute Frage, Fredi. Das kommt gleich. Also das wird auch nochmal super, super wichtig. Aber erstmal ist es so, dass in diesem konkreten Fall mit dieser Andrea Constant, dass die das nochmal mit hochbringen durften. Mhm. Was eigentlich, es geht vor allem da hier auch um Opferschutz, ne? Also nicht nur, dass man natürlich irgendwie verhindern möchte, dass frühere Beweise vorverurteilend für den Angeklagten benutzt werden, aber auch genauso Opferschutz. Das, also sagen wir jetzt mal, du hast Opfer A im ersten Prozess und Opfer B im zweiten. Vielleicht möchte Opfer A gar nicht, dass er im zweiten auch oder sie im zweiten stattfindet, weißt du so. Mhm. Dementsprechend, aber da gab es dann eben diese neue Gesetzgebung und so kam es dann zu einem zweiten Prozess. Und da war es dann so, dass Constant und vier weitere Opfer als Zeuginnen aufgetreten sind. Und die haben alle detailliert geschildert, wie das abgelaufen ist. Also Constant zum Beispiel hat diese Pillen bekommen, hat sich danach gefühlt wie so ein Jeep mit laufendem Motor, aber ohne Bremsen. Ich finde, das ist ein krasses Synonym oder ein krasser Vergleich. Cosby hat sie dann vergewaltigt, sie war wie paralysiert und eben ein paar andere Frauen eben, also unter anderem Beverly Johnson, die dann auch eben genau Ähnliches berichtet haben, immer wieder von diesen Drogen, von Missbrauch. Und genau das hat dann eben geholfen, dass Constant an Glaubwürdigkeit gewonnen hat. Und das hat dann eben zu einem Schuldspruch geführt. Der Richter hat damals gesagt, dass er nicht auf die Bedürfnisse eines alten Mannes eingehen wollte. Der war nämlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also Cosby war 81 schon, ne? Super alt. Er wollte ein Zeichen für die Opfer setzen und sagte damals in dem Prozess, niemand steht über dem Gesetz und niemand sollte wegen seines Wohnorts, wegen seiner Identität oder wegen Wohlstand, Ruhm, Berühmtheit oder sogar Wohltätigkeit anders behandelt werden. Er fügte dann noch hinzu, je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall. Und das ist natürlich ein sehr krasses Zitat, wenn man das mal so überlegt, weil bevor es MeToo gab, war das ja gar nicht so unüblich, dass eben Menschen wegen ihrer Berühmtheit vielleicht gar nicht erst vor Gericht gekommen sind oder dann eben bevorzugt behandelt wurden. Und das war so ein bisschen ja ein einschneidender Moment damals, zum Glück. Ne? Das fand aber natürlich Cosby und sein Verteidigungsteam überhaupt nicht. Die haben dann nämlich wieder so ein bisschen darauf gepocht, dass eben Constant eine Trickbetrügerin mit finanziellen Problemen sei, die Cosby monatelang nach dem Vorfall angerufen hat und Geld gewollt habe. Und eben
Was heißt denn Trickbetrügerin? Also die sagen, dass das Sex einvernehmlich war.
Die sagen, dass der Sex einvernehmlich war, dass er wohl, und das hat Cosby dann schon gesagt, dass er, das war dann schon 2005, also damals schon, dass er unter Eid hat er eben gesagt, dass er dieses Qualut an Frauen verteilt habe, um Sex mit denen zu haben, aber das sei immer einvernehmlich gewesen.
Ah, okay.
So, und die drehen das natürlich dann so, die Verteidigung, dass sie sagen, hey, die wollte das auch und jetzt will die einfach nur Geld von dem, weißt du, so der typische Weg im Prinzip.
So bescheuert.
So kam es dann aber zum Glück, dass am 26. April 2018 eben eine Jury nach 6 Stunden, das waren 7 Männer und 5 Frauen, Cosby in allen 3 Anklagepunkten der schweren sexuellen Nötigung und des Missbrauchs schuldig gesprochen haben. Er wurde dann verurteilt zu 3 bis 10 Jahren Haft plus 3 Jahren Bewährung, wurde ins Sexualstraftäterregister eingetragen und musste ca. $60.000 Gerichtskosten zahlen. Und Das war eben ja der Vorreiter von diesen ganzen MeToo-Schuldsprüchen. Als das Urteil verlesen wurde, starrte Cosby einfach nur geradeaus. Wenige Momente später hat er dann den Staatsanwalt als Arschloch beschimpft, weil der darum gebeten hatte, dass Cosby sofort ins Gefängnis kommen, weil er eben Fluchtgefahr eben witterte. Cosby hat dann aber bestritten, dass er ein Flugzeug habe und so. Also da ging es noch darum, wann kommt der Kaution, wie auch immer. Aber am Ende war klar, das sagte dann auch der Staatsanwalt nochmal, dass Cosby zu lange straffrei geblieben sei und seine Prominenz eben ausgenutzt habe, seinen Wohlstand, sein Netzwerk aus Unterstützern, um seine Verbrechen zu vertuschen. Und jetzt, sagt er damals, wissen wir, wer der wahre Bill Cosby war. So kam es dann, dass Cosby natürlich die ganze Zeit sich weiter gewehrt hat und gesagt hat, es stimmt alles nicht. Er ist dann aber ins Gefängnis gekommen, saß in Phoenix als Insasse NN7687 ein, der wurde zunehmend immer blinder, weil er halt eben schon so alt war, in diesem Gefängnis weiterhin Sport gemacht, aber auch gar keine Reue gezeigt. So, ungefähr, ja, das war 2018, spulen wir vor bis 2021, das Urteil kippte. Am 30. Juni 2021 und zwar sehr dramatisch. Da wurde durch den Pennsylvania Superior Court, das waren drei Richter am Ende, haben dieses Urteil für nichtig erklärt. Das war eine 80-seitige Entscheidung, also relativ umfangreich. Cosby wurde dann sofort freigelassen nach ungefähr 2 Jahren und 10 Monaten, die er im Knast saß. Diese Richter haben sich unter anderem der Auffassung von Cosbys Anwälten angeschlossen. Die sind natürlich nach diesem Urteil direkt in Berufung gegangen. Und so befand man, dass diese 5 Frauen, die bei dem Prozess als Zeuginnen geladen wurden, dass man die hätte gar nicht zulassen dürfen. Außerdem haben die Richter darauf verwiesen, dass der damals ermittelnde Staatsanwalt nach der Aufdeckung der Vorwürfe, das war ja 2005 ungefähr, zugesagt hatte, dass kein Strafprozess gegen Cosby angestrengt würde, wenn dieser in einem Zivilprozess um Entschädigung eben aussagt. Und da gab es ja, ihr erinnert euch, gab es ja eben diese außergerichtliche Einigung mit Constant, diese Zahlung. Und das war eben eigentlich der Deal sozusagen. Der Nachfolger des Staatsanwalts leitete dann aber später ein Strafverfahren ein. Dabei wurden Aussagen Cosbys aus dem Zivilverfahren gegen ihn verwendet und der oberste Gerichtshof in Pennsylvania hat eben dann entschlossen, dass Kevin Steele, der Staatsanwalt damals, sich an die Zusage seines Vorgängers hätte halten müssen. Cosby habe sich auf dieses Versprechen verlassen, als er die Aussage im Zivilprozess gemacht habe. Und dies entspreche auch den vernünftigen Erwartungen der Gesellschaft an das Strafrechtssystem und das Vorgehen gewählter Staatsanwälte. Das war im Prinzip eigentlich ein Verfahrensfehler, muss man so sagen. Und so kam es dann eben zu diesem Freispruch, über den Cosby zu seiner Zeit natürlich extrem glücklich sei, hieß es. Der freute sich dann, zu Hause zu sein, mit seiner Frau und seinen Kindern irgendwie eine Zeit verbringen zu können. Ein Wiederprozess wurde dann direkt auch verboten. Man kann sich natürlich vorstellen, dass Opfer und MeToo-Aktivisten relativ schockiert reagiert haben. Cosby feierte sich als unschuldig und das wurde dann auch bestätigt 2022. So, seitdem ist es ein bisschen ruhiger dann eben geworden. Der aktuelle Stand, also jetzt von Januar 2026, es gibt aktuell keine laufenden Strafprozesse mehr gegen den 88-Jährigen. Aber es gibt einige Zivilklagen, die sich häufen und die immer noch anhängig sind. Und da kommen wir zu dem, Friedi, was du eben gefragt hast, diese Verjährungssachen. Ne? Also es gibt Look-Back-Gesetze. Die sind damals einberufen worden, kann man fast sagen. Das war ein Lookbook-Fenster, das öffnete sich am 1. Oktober 2022 und ging bis zum 31. Dezember 2023. Also ungefähr ein Jahr, in dem Opfer alter Missbrauchsfälle klagen konnten. Unabhängig von üblichen Fristen, früher war das so 2 Jahre nach Tat, das Ziel dieser Lookback-Gesetze, Aufhebung von Verjährungsfristen für eine bestimmte Zeit, war eben, dass man MeToo-Betroffene, wie eben die Klägerin, die wir bei Cosby hier haben, dass man denen Gerechtigkeit ermöglichte. Aber, Achtung, das gilt nur oder galt nur für Zivilklagen, nicht für Strafprozesse.
Okay.
So, und so kommt es nämlich, dass eben in diesem Fall hier einige Zivilklagen eben noch laufen, aber keine Strafprozesse mehr gegen Cosby. Also wir haben zum Beispiel 2022, ihr erinnert euch eben an Jane Doe, die ich erwähnt habe, die in der Playboy-Mansion von Cosby vergewaltigt worden sein soll, wie sie angibt, die war damals 16. Ne? Und das ähnliches Muster wieder, sie gab an, mit Drogen betäubt zu werden, dann vergewaltigt worden zu sein. Die zum Beispiel, ihr wurden $500.000 Schadensersatz zugesprochen. Im Juni 2023 klagten dann 9 Frauen aus Nevada gemeinsam. Das war so eine Sammelklage. Es ging auch hier um Übergriffe im Raum Las Vegas zwischen 1979 und 92. Auch da kam wohl öfters wieder dieses Quaaludes zum Einsatz und die haben alle Millionen gefordert. Sie beschrieben eben Groping, Drogen und Vergewaltigung als Mitarbeiterin oder Gäste und immer wieder dieses gemeinsame Muster. Er hat eben seinen Ruhm ausgenutzt und sie irgendwohin eingeladen und ihnen dann eben Alkohol und oder Tabletten gegeben und vergewaltigt. Das lief auf jeden Fall oder läuft immer noch. Dann kamen dann noch weitere 5 Frauen aus New York dazu. Auch hier zwischen 1980 und 2000 sollen diese Frauen via TV-Shows eben angelockt worden sein. Die Rede ist wieder von Drogen und Vergewaltigung. Der Sprecher von Cosby weist das alles natürlich zurück. Die Klage ist weiterhin offen. 2023, hier kommt wieder Victoria Valentino ins Spiel. Dieses Ex-Playboy-Model, von der ich eben schon gesprochen habe, die ist jetzt, warte mal, 23, die müsste jetzt so 83 sein. Die hat in L.A. damals Klage eingereicht und gibt an, dass sie 1969, damals war sie 27, eben von Cosby vergewaltigt worden sein soll, nachdem er sie mit Tabletten narkotisiert habe. Sie gibt an, dass das damals wohl eine Rache gewesen sein soll, weil sie sich öffentlich und medial eben gegen ihn geäußert hat und ihn kritisiert habe. Diese Klage ist auch weiterhin offen und laufend, ohne abschließende Urteile oder Einigung stand jetzt. Und auch hier, ja, kein Wunder, sind die Sprecher von Cosby auch weiter und sagen, das ist alles widersprüchlich und beweislos und Valentino sei nur karrieregetrieben. Also ihr merkt, und doch, das sind nur
über 80 Jahren, ist ja, klar.
Das ist absurd, ne? Also man merkt hier, und ich habe wirklich jetzt nur einen Ausschnitt von all dem irgendwie erwähnt, dass sich das immer irgendwie ähnelt, die Vorwürfe, aber auch die Art und Weise, wie dagegen vorgegangen wird. Ich finde es natürlich gut, dass es eben diese Lookback-Gesetze gibt oder gab, dass man den Frauen die Möglichkeit gab oder dass die Möglichkeit bekommen haben, sich irgendwie anderweitig zu wehren, wenn nicht mit einer Strafanklage.
Da verstehe ich gar nicht, warum man da nur so Fenster gemacht hat.
Aber ja, ich glaube, weil sonst wahrscheinlich ausufert, ne? Also das wäre jetzt meine,
ja, wahrscheinlich schon,
meine Vermutung. Aber keine Ahnung, das ist natürlich so ein bisschen so ein Aushebeln von Gesetzen in dem Moment. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich wegen dieser ganzen MeToo-Sache, dass da der Fokus dann wieder drauf lag und dass man dann halt gesagt hat, okay, es gibt jetzt diesen Zeitraum von etwas über einem Jahr. Aber das sind nur Vermutungen, ne? Ich habe mich da jetzt nicht, weil ich finde es eh schon so komplex und kompliziert, wollte ich es jetzt nicht noch weiter. Aber wenn euch das interessiert, können wir da natürlich nochmal uns reinlesen. Also sagt gerne Bescheid. Aber nichtsdestotrotz, obwohl da jetzt vieles noch anhängt und noch offen ist, kann man sich natürlich vorstellen, dass Cosbys Ruf dementsprechend sehr gelitten hat. Ich meine, der wird in diesem Jahr 89, gesundheitlich ist er auch super angeschlagen. Wenn man den jetzt irgendwie sieht in der Öffentlichkeit, ist er meistens gestützt beim Gehen. Er ist so gut wie blind, sagt sein Team, ne? Die Familie hält weiter zu ihm, aber ansonsten haben sich viele und eigentlich die gesamte Branche schon
von ihm abgewendet.
Schon
distanziert. Aber er ist auf freiem Fuß.
Ja.
Und er wird jetzt auch nicht, kommt jetzt auch nicht mehr, also die Wahrscheinlichkeit, dass er im Gefängnis landet, kommt, ist jetzt nicht mehr gegeben, ne?
Nee, also boah, er ist ja nicht angeklagt wegen in einem Strafprozess. Ne? Das heißt, all diese Zivilprozesse, die gerade noch laufen, das sind Dutzende, ne? In Kalifornien, New York, Nevada, New Jersey, die laufen alle noch. Aber im Zweifel, wenn es da irgendwann ein Urteil gibt, muss er halt in Anführungsstrichen nur Schadensersatz zahlen.
Das ist so krass. Mhm. Also ich finde, was mich gerade so schockiert, ist, dass dieser Mann einfach sein Leben lang damit davongekommen ist.
Ja.
Der hat sein Leben gelebt und hat Frauen misshandelt, missbraucht, unter Drogen gesetzt, einfach getan, was er wollte und hat dann 2 Jahre lang die Konsequenz getragen. Aber das ist ja auch eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was er Frauen angetan hat.
Und, weißt du, was ich so krass, ja?
Jetzt ist er einfach alt und bei seiner Familie und das war es. Weißt du, was ich meine? Ich finde es krass schockierend, dass er eigentlich nie so richtig zur Rechenschaft gezogen wurde.
Ja, vor allem auch, dass der ja zugibt, ne, diese Frauen mit diesen Qualuts betäubt zu haben, um dann mit ihnen Sex zu haben, aber angeblich ja nie gegen ihren Willen gehandelt habe, wo ich mir so denke, naja, also wie viel Willen kann eine Person noch haben, die irgendwie so ein Narkotikum bekommt und gar nicht mehr weiß, was abgeht, weißt du?
Ja, und du weißt es ja, also die eine hat ja auch jetzt gesagt, es war in ihrem Espresso und sie hat es nicht mitbekommen. Es kann natürlich auch sein, dass er sie verarscht hat und gesagt hat, so, ja, das ist ein kleines Aufputschmittel, ne? Und dann am Ende des Tages bist du da komplett bewegungsunfähig. Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten und Arten, aber dieses, das auch denen nicht gesagt zu haben, das einfach die Frauen unter Drogen gesetzt zu haben, sie dann irgendwie in sein Arbeitszimmer geschleppt zu haben, dann dort zu vergewaltigen, das ist wirklich, ach mein Gott, wird mir schon wieder ganz anders, echt.
Ja, mir auch. Ich finde es auch unglaublich und deswegen, das hatte ich ja eben schon angekündigt, das ist auch unter anderem die Schlagzeile, die jetzt eben dazu geführt hat, dass wir diesen Fall endlich mal machen. Das war jetzt vor ein paar Tagen, da gab es eine neue eidesstattliche Aussage von Cosby, in der hat er zugegeben, dass er ein Rezept für das Beruhigungsmittel Qualuts insgesamt 7 Mal nachgefüllt habe und das mit der Absicht, die Pillen an Frauen zu geben, um Sex mit ihnen zu haben. Das berichten jedenfalls amerikanische Medien. Und diese Enthüllung liegt einer Klage zugrunde, die von einem seiner mutmaßlichen Opfer, Donna Motzinger, so heißt sie, eingereicht wurde. Die ehemalige Bedienung eines bekannten Restaurants in Kalifornien wirft Cosby ihm vor, sie im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Also genau das gleiche Spiel wie die ganzen Male auch davor.
Wahnsinn, auch wie lange die das mit sich rumgetragen haben, ne, bevor sie sich getraut haben, darüber zu sprechen.
Ja, es ist heftig. Immer wieder ein und dasselbe Schema, ne? Ich finde es so krass.
Obwohl ich jetzt hier finde bei Cosby und deswegen wollte, also wenn, außer du hast noch was, Nina, sonst würde ich mich einen Bogen zu einem anderen schmollen.
Ich hab tatsächlich noch ein bisschen was, weil auch hier hat Bill nämlich ihr gesagt, das sei Aspirin. Und sie hat es genommen und hat daraufhin das Bewusstsein verloren, sagt sie. Und am nächsten Morgen ist sie halb entkleidet aufgewacht. Und Cosby hat eben natürlich klar die Vorwürfe bestritten und die Klage abgewiesen. Und dann wird aber klar, und das hat er dann eben gesagt, dass Bill die Rezepte von einem befreundeten Gynäkologen erhalten habe, der damals immer Gast bei einem Pokerabend war, den Bill veranstaltet hatte.
Oh Gott, und haben die bestimmt auch noch damit geprahlt oder so ein Scheiß. Dann hat es ja offensichtlich seinen Männerkumpels erzählt.
Ja.
Und dann hat der Kumpel gesagt, ey, warte doch mal, ich bin doch Apotheker.
Gynäkologe,
ich gebe dir das Rezept. Das ist ja wirklich.
Ja, und vor allem, ich finde, daran erkennt man doch schon absolut die Absicht. Weißt du, was ich meine? Voll. Das ist so, dass da ein System hintersteckt, dass er das immer so gemacht hat, weil es hat ja vorher schon funktioniert. Und dann hat er sich das wieder und wieder und wieder besorgt. Und keine Ahnung, ich bin keine Richterin und ich entscheide nicht darüber, aber für mich wäre das zum Beispiel schon Grund genug zu sagen, okay, pass mal auf, geht gar nicht, ne?
Ja.
So, aber klar, so wie ich eben schon gesagt habe, der Typ ist mittlerweile 89, der ist fast blind. Was soll da jetzt noch kommen? Außer ein bisschen Gerechtigkeit den betroffenen Frauen gegenüber, dass die irgendwie einen Schadensersatz gezahlt bekommen oder so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dann auch eine Doku, klar, die läuft aber nur in Amerika gerade, also die kann man in Deutschland noch nicht aufrufen. Aber es gibt auch eine Doku, die genau das, und ich habe mir da so Rezensionen drüber durchgelesen, fand ich sehr interessant, die genau das eben beleuchten, dass der so zwei Seiten hat und dass es total schwer ist, da zu trennen irgendwie zwischen Künstler und Mensch, dass das halt wieder das Problem so wie er so oft ist und dass da so diese Seite America's Dad, der irgendwie so der Hero von allen ist und sich das Vertrauen erschlichen hat und dann eben aber diese andere ausbeutende, manipulative Seite irgendwie hat. Also ich glaube, wenn die in Deutschland mal einsichtbar ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall angucken, weil das klingt super interessant. Aber ja, du wolltest gerade den Vergleich machen zu jemand anderem, ne?
Ja, und zwar zu, ich meine, wenn wir über MeToo sprechen, dann fällt ja eigentlich fast immer ganz automatisch der Name Harvey Weinstein. Mhm. Und das hier kennen wir ja, Harvey Weinstein, der mächtige Produzent, der Mann, der Karrieren kontrollierte, der seine Macht ganz offen mit seiner Macht spielte, so nach dem Motto, wenn du nicht spurst, bist du raus. Und er hat ja Frauen quasi zum Sex gezwungen, im Sinne von, wenn du jetzt nicht mit mir schläfst, dann kriegst du die Karriere nicht, beziehungsweise dann kriegst du die Rolle nicht und hat seine Macht einfach ausgenutzt, um Frauen ins Bett zu bekommen oder zu missbrauchen. Und was ich jetzt bei der ganzen, ist von Nina, wo du mir das erzählt hast mit Bill Cosby und auch bei der Vorbereitung, was ich gedacht habe und was ich eigentlich total schockierend fand ist und warum ich jetzt zum Beispiel Bill Cosby fast sogar noch schlimmer finde, ist, weil er anders funktioniert. Und das finde ich ganz verstörend, weil Bill Cosby brauchte nämlich keine Verträge, er brauchte keine Casting-Couch, er brauchte keine offenen Drohungen. Seine Währung war Vertrauen. Die Menschen in Amerika haben diesem Mann vertraut. Er war America's Dad. Ich glaube, Harvey Weinstein war immer schon so das Schwein, ne? Mhm. Aber halt ein mächtiges Schwein. Und Bill Cosby war halt wirklich so, der Mann, dem man vertraute. Er war nämlich nicht der Mann, vor dem man gewarnt wurde. Er war der Mentor, der Förderer, vielleicht sogar der nettere, ältere Kollege. Und er war halt eben der Fernsehvater. Und ich glaube, wir kennen diese Serie halt nicht. Aber in Amerika ist es wirklich so, dass Millionen von Eltern ihre Kinder mit ihren Kindern diese Serie geguckt haben, haben die Kinder, sind auf dem Sofa vielleicht eingeschlafen, also was ganz Intimes, Familiäres. Und während zum Beispiel Harvey Weinstein Angst erzeugte bei den Frauen und bei den Menschen, erzeugte Bill Cosby eher Sicherheit. Hm. Und das finde ich so perfide. Und es ist so eine ganz perfide Macht auch, die Bill Cosby hatte und ausgenutzt hat. Er nutzte natürlich dasselbe System wie Harvey Weinstein, eine Branche, die wegschaut, ne, Institutionen, die schützen, statt zu hinterfragen. Und was Bill Cosby aber auch noch krass ist, dass die Vorwürfe, und das hast du ja auch gerade erzählt, weiter zurückreichen als bei jedem anderen MeToo-Fall. Und zwar nicht nur 10 Jahre oder 20 Jahre, sondern halt bis in die 1960er Jahre, über 4 Jahrzehnte. Das ist so, das ist Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, was er für ein Zeitraum das ist. Und auch da übertrifft er quasi Harvey Weinstein. Und du hast dich ja auch gerade auch am Ende, Nina, gesagt, diese Frage, was machen wir eigentlich, wenn jemand gleichzeitig Ikone und Täter ist?
Mhm.
Und ich glaube, das war in Amerika wirklich dann ein ganz, ganz großes Thema. Ja, was macht man da? Ich finde, es fühlt sich halt auch an wie so ein Verrat, Bill Cosby. Ich habe das Gefühl, er hat so natürlich an seinen Opfern, aber auch an der Community, die ihn getragen hat, auch an der schwarzen Community, die so zu ihm aufgeblickt hat, er war ja ein Pionier, das hatte ich ja ganz am Anfang erzählt, dass er die schwarze Mittelklassefamilie quasi mal in die Öffentlichkeit geholt hat oder der eine Plattform gegeben hat und grundsätzlich auch gezeigt hat in einem Amerika, wo Schwarze noch lange unterdrückt wurden, dass auch Schwarze berühmt werden können, erfolgreich werden können oder auch eine ganz intakte, gesunde Familie haben. Das ist ja eigentlich etwas total Gutes. Und diesen Menschen hat er einen kompletten, ist er ein Verrat. Er hat diese Community und diese Menschen verraten mit dem Schlimmen, was er getan hat.
Ja.
Ne? Ja.
Und er war sozusagen wie so ein Fuchs im Schafspelz oder wie das heißt?
Wolf.
Ne? Wolf, ach guck mal.
Der Wolf. Der Wolf zum Schafpelz.
Ja. Ja. So finde ich, wirkt das irgendwie, weil er sich so getarnt hat als guter Mensch, ne, der irgendwie, wie du gerade sagst, der irgendwie eine ganze Community anführt sozusagen, weil er so ein Vorreiter, was das ist, angeht. Und dann im Hintergrund hat er aber genau das eben, und das finde ich das Schlimme und Verwerfliche, der hat genau das ja ausgenutzt.
Komplett ausgenutzt.
Komplett. Ja.
Und ich finde es ekelhaft. Ich finde es ganz ekelhaft, was er gemacht hat. Und was ich ganz bitter finde an dieser Geschichte, wirklich ganz, ganz bitter finde, ist, dass die Gerechtigkeit wirklich zu spät gekommen ist.
Mhm.
Und unvollständig. Dieser Mann hat so wirklich gefühlt wie so einen Schuss vom Bug bekommen, ist aber gerade noch davon gekommen.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz furchtbar und tragisch. Und es tut mir total leid für die ganzen Frauen, die jahrzehntelang unter diesem Mann leiden mussten. Ich verstehe auch nicht, wie die Familie zu ihm weiterstehen kann, aber dazu gab es keine Informationen. Warum, wieso, weshalb. Aber was mal wieder mir bewusst wurde durch Bill Cosby ist, dass die Gerechtigkeit eigentlich immer dann beginnt, wenn wir aufhören wegzuschauen. Und das ist ja wirklich das Tolle auch an MeToo, dass man anfängt hinzuschauen und ganz genau hinzuschauen. Und ich finde es Wahnsinn, immer wieder, erstaunt mich das und erschüttert mich das, was da für eine Welle losgetreten wurde. Und zwar ja wirklich in jedem Bereich, ob das jetzt in der Musik ist, im Film ist, in der Modeindustrie ist. Ich finde das so krass, was einfach durch MeToo alles ans Licht gekommen ist. Und auch wieder da Chapeau an die ganzen Frauen, die sich getraut haben, endlich mal darüber zu sprechen.
Total. Und ich finde, und das muss man sagen, auch wenn es danach wieder sozusagen ja zurückgezogen wurde, trotzdem finde ich dieses Urteil, was da zunächst gesprochen wurde, dass der verurteilt wurde und dieser Satz des Richters, eben dieser, je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall, dass das ja immerhin schon mal gezeigt hat, dass man da nicht weggesehen hat, dass man da nicht irgendwie genau dieses America's Dead Image irgendwie überwiegt hat und man den deswegen hat alles das durchkommen lassen, dass gerade Männer, die diese Machtposition halt so lange ausnutzen, dass man die mit so einer Art, naja, neuen Solidarität und Schlagkraft irgendwie der Opfer, dass man damit rechnen muss, dass da mal auch was passiert. Deswegen fand ich das erst so ein bisschen, gab es erst so ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis, ne? Und dann wurde es wieder zurückgezogen, das ist natürlich total beschissen, aber trotzdem, nichtsdestotrotz ist es ja im Raum, ne? Also ich, auch wenn das doof ist und man denkt sich irgendwie so, boah Mann, warum ist das denn jetzt wieder so gekommen? Also so war jedenfalls mein Gedankengang.
Ja.
Und dann habe ich aber ein bisschen zurückgespult und habe gedacht, naja, immerhin gab es einmal dieses Urteil, auch wenn das dann durch Verfahrensfehler wieder zurückgezogen wurde, aber der Image-Schaden bleibt. Man hat das jetzt einfach mit ihm, irgendwie bringt man all das in Verbindung.
Ja, und er hat zugegeben, ne? Dass man ihn auch dazu gebracht hat, es zuzugeben.
Ja,
was deswegen. Ein Schwein. Diese Pokerrunde, von der du gerade erzählt hast, dieses Bild bleibt mir gerade echt im Kopf heften.
Ja.
Wie die dann da wahrscheinlich gesessen haben. Oh Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Hoffentlich wahrscheinlich damit geprahlt haben, was sie da schon wieder für Sachen abgezogen haben. Also es ist wirklich, ja, das ist das Allerletzte. Und dann übrigens kann ich mir auch vorstellen, dass dann so andere Leute wie, ja, so die bei Epsi mitmachen oder bei, ich wollte gerade sagen hier, bei P. Diddy, dass die so ein bisschen so schockiert sind, wenn die auf einmal entlarvt werden, so nach dem Motto, aber das haben doch alle so gemacht. Weißt du, was ich meine? So, dass die gar nicht mehr das Gefühl in dieser Zeit hatten für, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, weil scheinbar haben das ja alle gemacht. Ich meine, die Playboy-Mansion war ja auch vor Epsteins Insel und da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, was eigentlich in der Playboy-Mansion abgegangen ist. Und jetzt auch Bill Cosby in der Playboy-Mansion. Das ist ja genau das. Und ich glaube, die haben da diese ganzen, muss ich echt sagen, in Hollywood und in Amerika, die Reichen, die haben komplettes Gefühl dafür verloren, was eigentlich richtig und was falsch ist.
Ja, natürlich. Das ist, ich finde, das aktuell beste Beispiel ist doch Epstein. Und diese ganzen Sachen, dass da sind ja jetzt wieder irgendwie ganz viele Akten veröffentlicht wurden. Und ich habe wirklich im Strahl gekotzt, als ich mir das angeguckt habe. Irgendwie Fotos von Andrew, der auf dem Boden hockt und irgendwie eine junge Frau streichelt. Es gibt Schlagzeilen, dass Bill Gates sich mit irgendeiner sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt haben soll von einer Frau, die sie da irgendwie genötigt haben. Keine Ahnung, was da noch alles ist. Also immer wieder auch Trump natürlich wieder mit im Spiel. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch mal reinfuchsen, Fredi, das bedarf nochmal einer neuen Folge. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die haben ja auch alle über Jahrzehnte gedacht, wir machen unser Ding, keiner kriegt was mit, wir können machen, was wir wollen. Und jetzt wundert man sich.
Ja, und die müssen ja das Gesetz ausgelacht haben.
Ja, natürlich.
Justiz, das muss ja für die, muss ja für die lächerlich gewesen sein. Also ja, unsere Bill Gates können wir auch nochmal, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, aber das ist auch schon lange her, vielleicht müssen wir da auch nochmal ein kleines Fresh-Up machen. Ja, also Wahnsinn. Wahnsinn, was sich da alles aufgetan hat in dieser Welt und mit welcher Selbstverständlichkeit die Männer Frauen missbraucht haben und mit welcher Selbstverständlichkeit auch Frauen dieses System geschützt haben, indem sie vielleicht Frauen zugeführt haben. Lass es die Assistentinnen gewesen sein, die die Termine gemacht haben, den Raum geschaffen haben dafür, ne?
Ja.
Also dieses ganze System ist wirklich zum Kotzen, aber passt halt perfekt in diesen Podcast und deswegen freue ich mich natürlich auch wieder, dass ihr eingeschaltet habt, um euch die Geschichte eines weiteren Schweins aus Hollywood anzuhören.
Das ist echt krass. Also weiß ich auch nicht, was soll ich dazu sagen? Menschen am Ende. Keine Ahnung. Also es ist,
dein müdes Lachen, ich lieb's.
Ja, das ist einfach, man ist schon so gar nicht, man denkt einfach, also das ist eigentlich das Schlimme in der ganzen Vorbereitung hier, kleine Anekdote jetzt aus unserem Leben, aber in der Vorbereitung, ich bin gar nicht mehr geschockt. Ich lese mir das durch und denke mir, oh, nicht schon wieder.
Ja, ist krass, ne?
Oh Mann, ne? Und das ist eigentlich das Schlimme, dass man durch all das einfach gar nicht mehr, es wundert einen nicht. So,
ja, und es überrascht einen nicht mehr.
Ja, genau.
Es überrascht einen nicht mehr.
Ja.
Schockt bin ich immer noch. Aber überraschend tut es einen nicht.
Ja, das war ein Wahnsinn.
Passt auf euch auf, passt auf eure Drinks auf. Es gibt auch andere schlimme Finger, die meinen, uns Drogen in die Getränke zu tun. Und dann,
ey, aber nicht nur Frauen, ne? Also ein Freund von mir wurde auch einmal mit K.O.-Tropfen und den hat's komplett, also der war fertig.
Oh Scheiße, ich glaube, ich hatte das auch einmal. Aber kann auch einfach gewesen sein, weiß ich nicht, ob ich zu viel getrunken habe oder ob es K.O.-Tropfen waren.
Ja, aber das ist das Schlimme, ne? Dass man das am Ende nicht weiß und irgendwie ein doofes Gefühl einfach hinterlässt. Und das will man ja nicht. Aber ja, ihr Lieben, also das so gesagt, würde ich sagen, meldet euch, wenn ihr irgendwie was dazu sagen wollt. Wir lesen ja immer alles bei Spotify und auch bei Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback, wenn ihr euch irgendwas wünscht. Zu Epstein nochmal, egal was. Meldet euch.
Let us know oder Gil Oferim. Könnte vielleicht auch ein Update wert sein.
Wir müssen über ihn reden.
Wir müssen über Gil reden, ich glaube auch.
Ja.
Ja. Vielleicht auch mal eine Folge ein bisschen zum Lachen. Okay.
Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören eher.
Auf Wiederhören. Tschüss. Tschö, Nini.
Tschö.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.